sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unseren Predigttext haben wir gerade gehört in der Epistellesung. Ich lese ihn aber, weil es so guter Brauch ist, gleich nochmal vor zum aufmerksameren Zuhören, wenn das denn möglich ist. Im Kolosserbrief im 3. Kapitel. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Untertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen führt. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Liebe Schwestern und Brüder, was ist die wichtigste Frage an einem Sonntagmorgen? Was soll ich denn anziehen? Stimmt's oder habe ich recht? Nein? Na, es gibt dann verschiedene Antworten drauf. Ne? Man kann anfangen, in die Modeberatung einzusteigen. Das Blaue, das Grüne, das Dicke, das Dünne, das Karierte, das Einfarbige. Man kann es etwas spöttisch nehmen, wie es mein Vater immer gemacht hat. Was soll ich anziehen? Naja, die Kirche, dann laufen da die Häuser nach. Aber die Zeiten sind anscheinend vorbei, dass die Häuser den Kirchen nachlaufen. Aber die Frage bleibt, was soll man anziehen? Und eine ganz andere Antwort gibt uns eben der Verfasser des Kolosserbriefs. Es ist nicht der Apostel Paulus, sondern einer seiner Schüler, dessen Namen wir leider nicht kennen. Er sagt ganz deutlich, was ihr anziehen sollt. Ihr sollt anziehen herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und das sollt ihr nicht einfach anziehen, weil gerade Sonntagvormittag ist und man seinen Kirchenstaat heraussucht, sondern ihr sollt es anziehen, weil ihr eine ganz besondere Rolle, eine ganz besondere Position habt, weil ihr die Auserwählten Gottes als die Heiligen und die Geliebten seid. Die, die von Gott herausgerufen sind, in ganz besonderem Maße mit einem Leben gesegnet sind, das heil sein soll. Nichts anderes bedeutet das Wort Heilige. Und weil ihr von Gott geliebt seid. Diese Verse habt ihr vielleicht nicht nur alle 6 Jahre mal am Sonntag Kantate von der Kanzel gehört, sondern sie werden normalerweise auch bei Trauungen gelesen. Und das ist immer so ein schönes Bild. Da sitzt ein junges Brautpaar, schaut erwartungsvoll, hofft auf sein Glück. Und dann kommt der Pfarrer mit dem Zeigefinger und sagt so, das sind die Klamotten, die ihr jetzt anzuziehen habt. Sanftmut, Geduld, Demut, ja, Freundlichkeit, das mögen wir ja. Aber Geduld ist ja eine Kulturtechnik, die man nicht in die Wiege gelegt bekommt, sondern die man mühsam erlernen muss. Mit der Demut steht es heutzutage auch nicht mehr ganz so hoch im Kurs. Da legt man dann schon ein bisschen eine Last auf. Gleichzeitig ist es ja nicht nur die Forderung, so sollt ihr sein, sondern auch der Zuspruch. Ihr könnt so sein, ihr könnt dieses alles anlegen, weil ihr die geliebten Kinder Gottes seid. Und bei den Trauungen merke ich dann, dass spätestens bei einer Formulierung so der Blick ein Stück hoch rutscht, und wo es heißt, ertrage einer den anderen und vergebt untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Weil in der Regel sitzen zwei Menschen ja da und sagen, wir wollen uns doch nicht ertragen. Wir lieben uns. Das ist doch viel mehr als sich nur gegenseitig ertragen. Wieso kommst du jetzt mit einem solchen Text daher? Ich will lieber jemanden auf Händen tragen, als ihn nur ertragen. Und dann ausgerechnet da bei der Trauung, so ein Wort. Und wie kommst du drauf, mir vorzulesen, dass wir vergeben sollen einander, wie der Herr uns vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Ja, so ist es manchmal. Man ist in Lebenssituationen, wo man sich im Traum nicht vor die Wahl gestellt sieht, dass man Vergebung braucht oder jemand anders vergeben muss. Das sind halt die Hochzeiten des Lebens, wo man vielleicht manchmal mit der rosa Brille rumläuft. Und die Erfahrung zeigt dann trotzdem, bei allem guten Willen und bei allem guten Handeln, es gibt immer wieder Situationen, wo man Vergebung braucht und sie sich gegenseitig auch zu gewähren hat. Sozusagen ein weitblickender Text in eine gemeinsame Lebensgeschichte hinein. Bis dahin merke ich dann immer, wenn diese Lesung so kommt, bei den Brautpaaren eine gewisse innere Anspannung. So, und was kommt jetzt noch? Welche Forderungen stellt er jetzt noch? Wo fährt er seinen Zeigefinger nochmal aus? Und dann kommt das Obergewand über die Frage, was soll ich anziehen? Der Mantel sozusagen. Nicht der Mantel des Schweigens, sondern über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Spätestens da sind wir dann wieder beieinander, die, die es hören und der, der es liest. Eben nicht als ein Mantel, der alles zudeckt, nicht als Mäntelchen, mit dem man all die Ecken und Kanten, die man selber in sich spürt oder im Gegenüber spürt, zudecken und verstecken kann, sondern als das Band, das alles zusammenhält. Und nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern eigentlich unter uns Christenmenschen überhaupt. Schließlich hat Gott seinen eigenen Sohn zu uns geschickt, und das ist ein Akt unendlicher Liebe gewesen. Zu uns geschickt, mit uns leben lassen und für uns ans Kreuz gehen lassen. Größere Liebe kann es nicht geben, schreibt Paulus an anderer Stelle, als dass einer sein Leben gibt für die, die er liebt. Zieht an das Band der Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Gott sei Dank sagt der Verfasser des Kolosserbriefs nicht, implantiert euch die Liebe, sondern zieht sie an. Weil wenn etwas wirklich in uns implantiert wäre, dann gäbe es ja keine Ausnahmen. Und die Lebenswirklichkeit zeigt, dass wir immer wieder zu Ausnahmen neigen. Und dann ist diese Formulierung vielleicht doch ein Mäntelchen des Auswegs. Man kann einen Mantel ablegen und man kann ihn wieder anziehen. Aber gleichzeitig ist die Aufforderung doch laut und deutlich da, wie wir Christenmenschen miteinander und mit anderen umzugehen haben und umgehen dürfen, weil wir uns auch getragen wissen von der Liebe Gottes. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Ich mache jetzt mal einen weiten Sprung weg von dem Brautpaar, das ich mir gerade vorgestellt habe. Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Also die Berufung ist da. Wir rufen in einem Leibe, heißt, wir gehören jeder Einzelne zum Leib Christi, jeder von uns ist ein ganz bestimmtes, wenn auch vielleicht manchmal sehr kleines Körperteil an diesem Leib Christi, der die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Und ja, wozu sind wir berufen? Zum Frieden. Untereinander, miteinander und diesen Frieden auch nach außen ausstrahlend. Das ist ein einfaches und schnelles Wort. Aber wie oft und wie schnell sind wir in der Versuchung, diesen Frieden hinter uns zu lassen? Da ärgert man sich bloß ein bisschen über jemanden und schon fängt dieser Friede im Inneren an zu bröckeln. Wenn es gelingt, dass er nur innen ein bisschen bröckelt und sich dann wieder stabilisiert, ist ja noch gut. Wie schnell passiert es aber auch, dass dieser Friede, der bröckelt, als Unfriede nach außen getragen wird? Und wenn man es dann in immer größeren Kreisen sich denkt, fragt man sich, wie kann auf dieser Welt plötzlich so viel Hass in Gesprächen, in Worten und im Handeln sein? Also ich werde es mein Leben lang nicht verstehen, dass Menschen auf die Straße gehen und anderen das Lebensrecht mehr oder minder absprechen und hasserfüllte Parolen brüllen und die nicht als Menschen und Mitmenschen wahrnehmen, sondern sie mit irgendwelchen Eigenschaften belegen. Also so eine Art Rassismus steckt in uns drin. Und wie ist das mit dem Frieden in unserem Herzen zu vereinbaren? Also, ich habe dann immer dieses Bild von diesen Pegida-Grölern vor Augen, die ja das christliche Abendland meinen, verteidigen zu müssen, aber irgendwo nicht kapieren, dass sie den Boden des Christentums durch diese Handlungsweisen komplett verlassen haben. Wir haben keinen Gott des Hasses und keinen Gott der Überheblichkeit, wir haben keinen Gott der Ausgrenzung, sondern einen Gott der Liebe. Was mich am meisten ärgert ist, denen kann man sagen, aber das geht da rein und da wieder raus. Und dann fragt man sich, ist da in dazwischen den beiden Ohrwatscheln irgendetwas, was die Worte verarbeitet, oder ist da nur heiße Luft? Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, selbst die sind dazu berufen, in dem einen Leibe, ja, der soll doch in den Herzen regieren und nicht was anderes. Aber vielleicht liegt es auch tatsächlich dran, auch da hilft mir der Verfasser des Kolosserbriefs weiter, vielleicht liegt es dran, dass der nächste Vers einfach viel zu selten im Bewusstsein ist. Dann schreibt er nämlich, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Gebt in eurer Seele Platz für das Wort Gottes. Räumt vielleicht so manches Vorurteil raus und lasst damit Platz für das Wort Gottes. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das ist auch so ein Satz. Aber bei manchen denkt, den müsste man's, man kann ja manche Sachen einfach ausdrücken. Ne? Lehren und ermahnen in aller Weisheit heißt, wenn ich den Schnabel aufmache, muss ich vorher drüber nachgedacht haben. Und zwar ziemlich gründlich. Das verbinde ich mit dem Wort Weisheit. Und bei manchen Äußerungen hat man halt das Gefühl, da war der Mund schneller als die Synapsen. Ne? Aber da könnte man tatsächlich auch wieder ein Stückchen weiter und zusammenkommen in den unterschiedlichsten Meinungen und Grundansätzen. Da könnte man dem Hass tatsächlich mal Einhalt gebieten, wenn das Lehren und Ermahnen in aller Weisheit gegenseitig auch tatsächlich gewollt und angenommen wird. Also nicht nur den Stöpsel vom iPad im Ohr und irgendwelche Takte runterdrücken lassen, sondern sich gegenseitig im Gespräch ernst und wahrnehmen. Was kommt denn dann raus? Der Verfasser des Kolosserbriefs sagt ganz einfach, da kommt raus, dass wir innerlich in die Lage versetzt werden, Gott zu loben, ihm zu singen, dankbar in unseren Herzen, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Jetzt endlich, ihr werdet schon drauf gewartet haben, warum erzählt er jetzt die ganze Zeit aus diesem Kolosserbrief am Sonntag Kantate, wo es um Singen geht, und bisher war noch kein Wort vom Singen. Genau da wollen wir nämlich hin. Wenn das alles so in uns Menschen geschieht, dann fangen Melodien in uns an zu klingen. Da brauchen wir keine Fremdmelodien, da braucht man nur mal in sich selber hören. Da klingt etwas im eigenen Herzen. Und wenn da so Saiten klingen, wenn Töne anklingen, Melodien und Harmonien, dann merken wir ja selber, wie es uns mit uns selbst und mit den anderen Menschen deutlich besser geht, wo dann auch Gleichklänge herrschen. Nicht umsonst wird in den Kirchen über 2 Jahrtausende hinweg viel gesungen. Alte, ganz alte Texte, wie die Psalmen, von denen wir die Originalmelodien leider nicht kennen, aber die durch die Tradition der Gregorianik hindurch sich erhalten haben, mit Lobgesängen. Das merken wir ja selber. Wenn es einem gut geht, hat man manchmal so eine Melodie auf den Lippen, die ganz fröhlich ist. Ne? Und man kann sich auch noch solche Lobgesänge holen. Aus dem Gesangbuch, aber nicht nur da heraus. Und geistliche Lieder, könnte man jetzt sagen, sind das die Choräle? Man kann den Begriff aber auch weiter fassen. Immer dann, wenn eine besondere Melodie in unseren Herzen erklingt, dann sind es Melodien, die nicht nur aus uns herauswachsen, sondern die auch in dieser Beziehungspflege zwischen Gott und Mensch entstehen und damit auch zu geistlichen Liedern werden. Und warum das Ganze? Nicht damit wir selber groß werden, damit wir selber vor anderen gut dastehen, sondern alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Spätestens dann sind wir wieder geerdet. Dass wir wissen, aus wessen Händen unser Leben kommt, dann wissen wir auch, wer uns begleitet. Dann wissen wir auch, in wessen Namen wir handeln, leben, glauben oder singen. Und das hat jetzt dann irgendwann nichts mehr mit der Frage zu tun, was soll ich anziehen? Sondern wie bei einer Zwiebel sind wir mit dem Kolossertext jetzt genau am Kernpunkt unseres Lebens, unseres christlichen Lebens angekommen, am Kernpunkt des Glaubens, der heißt, wir nehmen alles aus seinen Händen, ohne ihn können wir nichts tun, aber mit ihm kann der Glaube Berge versetzen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.